Aktive Faulheit. Es gibt eine alte tibetische Geschichte, die ich sehr mag. Sie heißt Der Vater von Berühmt wie der Mond. Einem sehr armen Mann war es, nachdem er lange Zeit hart dafür gearbeitet hatte, schließlich gelungen, einen ganzen Sack Getreide zusammenzutragen. Er war sehr mit sich zufrieden, und als er nach Hause kam, hängte er, um das Getreide vor Ratten und Dieben zu schützen, den Sack mit einem Seil an einen der Dachbalken seiner Hütte. Dann legte er sich als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme für die Nacht noch darunter zum Schlafen. Als er so dalag, begannen seine Gedanken zu schweifen. Den meisten Gewinn mache ich, wenn ich das Getreide in möglichst kleinen Mengen verkaufe. Mit diesem Geld kann ich dann mehr Getreide kaufen, noch mehr Gewinn machen und in nicht allzu langer Zeit werde ich reich sein und in unserem Dorf etwas gelten. Die Mädchen werden hinter mir her sein. Ich werde eine schöne Frau finden, heiraten und bald werden wir dann auch ein Kind haben. Es wird sicher ein Sohn. Wie um alles in der Welt sollen wir ihn nur nennen? In diesem Moment fiel sein Blick zufällig durch das kleine Fenster der Hütte auf den gerade aufgehenden Mond. Was für ein Zeichen, dachte er, wie glückverheißend. Das soll sein Name sein. Ich nenne ihn Berühmt wie der Mond. Während er von seinen Spekulationen ganz in Anspruch genommen war, hatte eine Ratte ihren Weg zu dem Sack mit Getreide gefunden und begonnen, das Seil zu durchnagen. In dem Augenblick, als die Worte »Berühmt wie der Mond« über seine Lippen kamen, fiel der Sack von der Decke und erschlug ihn auf der Stelle. »Berühmt wie der Mond« wurde nie geboren. Wie viele von uns werden, wie der Mann in der Geschichte, fortgetragen von etwas, das ich »aktive Faulheit« nenne? Natürlich gibt es verschiedene Arten von Faulheit, östliche und westliche. Den östlichen Stil der Faulheit findet man hauptsächlich in Asien, manchmal bis zur Perfektion entwickelt. Er besteht, überspitzt gesagt, darin, den ganzen Tag in der Sonne herumzusitzen, nichts zu tun, jede Art von Arbeit und sinnvolle Aktivität möglichst zu vermeiden, stattdessen unglaubliche Mengen Tee zu trinken, Musik aus dem Radio dudeln zu lassen und mit Freunden zu tratschen. Westliche Faulheit ist eine ganz andere. Sie besteht darin, das Leben mit zwanghaften Aktivitäten so vollzustopfen, dass keine Zeit mehr bleibt, sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern. Wenn wir unser Leben anschauen, dann sehen wir deutlich, wie viele unwichtige Dinge, sogenannte Verantwortlichkeiten, sich ansammeln und es anfüllen. Ein Meister beschreibt diesen Zustand mit dem Bild »Im Traum einen Haushalt führen«. Wir behaupten immer, uns Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens nehmen zu wollen, aber nie finden wir diese Zeit. Schon wenn wir morgens aufstehen, gibt es so viel zu tun. Fenster öffnen, Bett machen, duschen, Zähne putzen, Hund oder Katze füttern, Abwasch vom vorigen Abend erledigen, merken, dass Zucker oder Kaffee ausgegangen sind, also einkaufen gehen, Frühstück machen. Die Liste ist endlos. Hilflos sehen wir, wie unser Tag sich mit Telefonanrufen und belanglosen Unternehmungen anfüllt, mit so viel Verantwortlichkeiten. Oder sollten wir sie besser Unverantwortlichkeiten nennen? Unser Leben scheint uns zu leben, eine bizarre Eigendynamik zu besitzen, die uns davonträgt. Am Ende haben wir das Gefühl, gar keine Wahl oder keinerlei Kontrolle mehr zu haben. Natürlich fühlen wir uns manchmal schlecht, deswegen haben Albträume und wachen schweißgebadet auf mit der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Diese Ängste aber dauern meistens nur bis zum Frühstück, dann nehmen wir wieder unsere Aktentasche und es geht weiter wie gehabt. Dazu fällt mir ein, was der indische Heilige Ramakrishna zu einem seiner Schüler sagte. Würdest du nur ein Zehntel der Zeit, die du den Ablenkungen widmest, wie hinter Frauen her sein oder Geld verdienen, für die spirituelle Praxis verwenden, dann wärst du in ein paar Jahren erleuchtet. Um die Jahrhundertwende lebte ein tibetischer Meister namens Mipham, eine Art Leonardo da Vinci des Himalaya, dem man sogar die Erfindung einer Uhr, einer Kanone und eines Flugzeugs zuschreibt. Sobald diese Dinge aber fertig konstruiert waren, zerstörte er sie wieder, weil sie, wie er sagte, ja doch bloß Ursache für zusätzliche Zerstreuung würden. Das tibetische Wort für Körper ist Lü. Es bezeichnet etwas, das man zurücklässt, wie Gepäck. Jedes Mal, wenn wir Lü sagen, erinnert es uns daran, dass wir bloß Reisende sind, die vorübergehend Herberge in diesem Leben und in diesem Körper genommen haben. Wohl auch deshalb haben in Tibet die Menschen nicht ihre ganze Zeit damit verbracht, die äußeren Umstände komfortabler zu gestalten. Sie waren schon zufrieden, wenn sie genug zu essen, etwas zum Anziehen und ein Dach über dem Kopf hatten. Der besessene Versuch, die äußeren Umstände zu verbessern, so wie wir es tun, kann zum Selbstzweck werden und zu sinnloser Ablenkung führen. Würde irgendjemand, der recht bei Sinnen ist, auf die Idee kommen, jedes Mal, wenn er ein Hotelzimmer nimmt, den Raum in mühevoller Arbeit umzugestalten? Ich liebe den folgenden Ratschlag von Patrul Rinpoche. Folge dem Beispiel einer alten Kuh. Sie ist es zufrieden, in der Scheune zu schlafen. Du musst essen, schlafen und scheißen. Das ist unvermeidlich. Darüber hinaus braucht dich nichts zu kümmern. Manchmal denke ich, die größte Errungenschaft der modernen Kultur ist ihre brillante Verkaufsstrategie von Samsara und seinen sinnlosen Zerstreuungen. Die moderne Gesellschaft scheint mir eine einzige Verherrlichung all der Dinge, die von der Wahrheit wegführen, die es schwer machen, für die Wahrheit zu leben und die die Menschen entmutigen, auch nur an die Existenz einer Wahrheit zu glauben. Man bedenke, dass dies alles einer Zivilisation entspringt, die behauptet, das Leben zu verehren, ihm aber in Wirklichkeit jeden wahren Sinn raubt, die endlos und wortreich davon spricht, die Menschen glücklich machen zu wollen, ihnen aber den Weg zur Quelle wahrer Freude versperrt. Das moderne Samsara bezieht seine Kraft aus Angst und Depression, die es pflegt und in denen es uns alle erzieht. Diese Stimmung wird sorgsam genährt und gehegt von einer Konsummaschinerie, die unsere Gier ständig aufrechterhalten muss, um weiterlaufen zu können. Samsara ist bestens organisiert, vielseitig und raffiniert. Es springt uns aus jedem Winkel mit seiner Propaganda an und schafft eine nahezu unentrinnbare Atmosphäre der Abhängigkeit. Je mehr wir zu entkommen versuchen, desto tiefer scheinen wir uns in seine Netze zu verstricken, die es so genial auszulegen versteht. Wie Chick-Milingpa, ein tibetischer Meister des 18. Jahrhunderts, sagte: Gebannt von der schieren Vielfalt der Wahrnehmungen irren die Wesen endlos umher im Teufelskreis von Samsara. Besessen von falschen Hoffnungen, Träumen und Wünschen, die Glück versprechen, aber zu Leiden führen, gleichen wir Menschen, die sich verdurstend durch eine endlose Wüste schleppen. Und alles, was Samsara uns zu trinken anbietet, ist ein Glas Salzwasser, um uns noch durstiger zu machen.